Grüßen. Ich heiße Robert Turek. Ich bin der Direktor der Stadt. Ich freue mich sehr, dass ich die Diskussion aus der Reihe Kreisame Werte, Schlüsselfragen und Herausforderungen, vor denen Europa steht, einladen kann. Das ist ein Projekt, das wir zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung durchführen mit Herrn Michel Quaas. Ich möchte mich dabei sehr herzlich für die Zusammenarbeit beim Projekt bedanken. Und nach drei Expertendebatten haben wir heute Gelegenheit, unsere Diskussion zusammenzufassen. Ich freue mich sehr, dass ich auf dem Bildschirm lauter bekannte Gesichter sehe von Menschen, die verbunden sind mit unserer Stiftung. Danke euch sehr dafür, dass wir gleich eurer Diskussion zuhören können. Ich möchte Frau Dr. Anna Quirin ganz herzlich danken, der Direktorin der Freier von Moltke Stiftung, einer mit uns befreundeten Stiftung mit Sitz in Berlin. Ich danke dir sehr, dass du die heutige moderieren lässt. Ich übergebe dir das. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch in meinem Namen und ich freue mich, dass ich so mit ehrwürdigen Gästen diese Debatte durchführe. Aus Berlin hat sich Emilie Mansfeld zugeschaltet. Sie ist Mitarbeiterin des Polen-Instituts. Ganz herzlich aus Krzeszowa, aus Kreisau, Anna Kudarewska, die Chefin Jugendbegegnungsstätte und aus Warschau, aus Potsdam, Herr Stefan Erb, der Geschäftsführer des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Aus Warschau haben wir Herrn Professor Waldemar Czachur, er ist Professor für Germanistik an der Warschauer Universität. Noch einmal herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich wollte Sie meinerseits dazu einladen, Fragen zu stellen, aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Sie können das über die Chat-Funktion machen. Das ist für alle zugänglich. Da können Sie Fragen, Ihre Fragen stellen, die ich dann vorlesen kann. Meine Damen und Herren, unsere Debatte soll die drei Debatten des Zyklus zusammen. Ging um 30 Jahre Wiedervereinigung, Polarisierung und der zivilgesellschaftlichen Aktivität. Wie waren die wichtigsten Trends und Veränderungen in den letzten 30 Jahren? Heute werden wir vor allem mit Personen sprechen, die mit den Jugendlichen arbeiten. Das heißt, mit dieser gesellschaftlichen Gruppe, die in einigen Jahren unsere Zukunft gestalten wird. Deshalb werden im Zentrum der heutigen Debatte eben junge Menschen stehen. Wenn es um den Verlauf dieser Debatte geht, so habe ich mir erlaubt, verschiedene Thesen der letzten Debatten auszuwählen.
Einen Kommentar zu bitten. Wir beginnen jedoch mit einem Blick in die Vergangenheit. Wir wollen auf die erste Debatte über die 30 Jahre seit der deutschen Wiedervereinigung zurückkommen und wir wollen uns zuerst auf die deutsch-polnische Perspektive konzentrieren. Krzysztof Ruchniewicz hat bei der Zusammenfassung der Debatte festgestellt, dass wir es mit einem enormen Fortschritt in den deutsch-polnischen Beziehungen zu tun haben, dass wir Lichtjahre entfernt sind von der Situation von 89. Und hier möchte ich mit der Frage beginnen an Stefan Erb, der, wenn es um die Arbeit mit Jugendlichen tatsächlich eine hervorragende Erfahrung hat in den letzten 30 Jahren. Denn am Anfang der 90er Jahre hattest du, Stefan, angefangen in Kreisau zu arbeiten als einer der ersten Mitarbeiter. Und seit 12 Jahren bist du Geschäftsführer des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Meine Frage ist, würdest du die These von den Lichtjahren unterschreiben, wenn es um die Veränderung der Wahrnehmung, der gegenseitigen Wahrnehmung und des gegenseitigen Wissens der Jugendlichen übereinander. Wie weit haben sich die Jugendlichen in den vergangenen 30 Jahren verändert? Und vielleicht könntest du das auch mit anderen bilateralen Beziehungen in Europa vergleichen. Danke.
die Möglichkeit, hier auch was zu sagen. Also ich würde grundsätzlich das, was Krzysztof Ruchniewicz gesagt hat, unterstreichen. Man kann das zumindest auch daran festmachen, dass aus der deutschen Perspektive es neben Frankreich kein anderes Land gibt, mit dem so viel Jugendaustausch stattfindet wie mit Polen. Das sind pro Jahr, in guten Jahren, wo es keine Corona-Pandemie gibt, 80 bis 100.000 Jugendliche aus beiden Ländern. Also diese Dimension der Jugendzusammenarbeit hat Deutschland neben Frankreich so nur mit Polen. Und bei der Frage, also das ist jetzt schon ein Beleg dafür, dass dass sich sehr viel verändert hat in den letzten 30 Jahren. Bei der Frage nach dem Wissen und dem, wie Jugendliche sich verändert haben, das ist, glaube ich, seriös jetzt in so einem kurzen Statement nicht wirklich zu beantworten, weil das doch ein sehr langer Zeitraum ist und Jugendliche per se ja auch nicht eine homogene Gruppe sind, sondern sie unterscheiden sich untereinander genauso wie Erwachsene, und sie unterscheiden sich natürlich auch in Deutschland und in Polen. Auf jeden Fall hat es hier einen großen Fortschritt gegeben. Wenn es um die Frage des Wissens geht und der, sagen wir mal, des Bewusstseins der Nachbarschaft, gibt es sicher auch noch eine Menge zu tun. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt sagen könnte, okay, wir brauchen keine deutsch-polnischen Jugendbegegnungen mehr, das funktioniert auch einfach alles so. Sondern das wird es auch weiter brauchen. Aber so die Situation für Jugendliche in den letzten 30 Jahren hat sich, glaube ich, doch sehr geändert. Und wenn man das jetzt so mal in Phasen einteilen will, dann haben wir so parallel stattfinden in den 90er Jahren ja so einen Transformationsprozess in beiden Gesellschaften. In Polen betrifft es das ganze Land, in Deutschland betrifft es vor allen Dingen dann Ostdeutschland, so gefühlt hat sich für viele Jugendliche in dieser Zeit im alten Westen Deutschlands, also in der alten BRD, ja vielleicht gar nicht so viel geändert. Das fällt aber auch zusammen, also diese Jahre fallen auch zusammen mit einem echten Boom der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Das sehen wir in allen Feldern, wir sehen es bei den Städtepartnerschaften, wir sehen es auch bei der Jugendzusammenarbeit, und es gibt einen ganz starken Anstieg der Zusammenarbeit so bis zum Beitritt Polens zur Europäischen Union. Und dann, das ist so der Peak, der Höhepunkt. Und danach gibt es wieder so Rückgänge oder Normalisierungen, kann man auch sagen. Die sind auch erklärbar, weil über lange Zeit für Jugendliche in Polen es neben den deutsch-polnischen Jugendbegegnungen kaum eine andere Möglichkeit gab, überhaupt internationale Begegnungen zu haben. Das hat sich dann mit dem Beitritt zur Europäischen Union verändert, weil dann die ganzen europäischen Mobilitätsprogramme auch allen polnischen Jugendlichen zur Verfügung standen. Also man musste nicht unbedingt nach Deutschland fahren, um Jugendaustausch zu haben, konnte das auch mit anderen Ländern haben. Das ist so eine Sache, die wichtig ist. Dann ist das Angebot, glaube ich, an Möglichkeiten des internationalen Austauschs insgesamt in beiden Ländern gestiegen. Wenn man nur mal so erinnert, als das deutsch-polnische Jugendwerk gegründet worden ist, also kurz nach der Wende 1991, da gab es eigentlich sonst nur das deutsch-französische Jugendwerk und die ersten europäischen Programme. Seit der Zeit sind allein in Deutschland ist eine Koordinierungsstelle für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch entstanden, für den deutsch-israelischen Jugendaustausch, für den deutsch-russischen Jugendaustausch. Im Moment gerade ist ein deutsch-griechisches Jugendwerk im Aufbau, und parallele Entwicklungen für Programme mit Litauen und der Ukraine hat es auch in Polen gegeben. Also das ist jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt. Also die Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu machen, haben sich stark erweitert. Ob für alle Jugendlichen oder nur für einen Teil, das wäre dann nochmal eine andere Frage.
Ja, do pytań, w jednej kwestii, to znaczy w kwestii wewnętrznej.
Ich möchte hier nachfragen, und zwar in der innerdeutschen Frage. Bei der ersten Debatte hatte Kai-Olaf Lang, als er über die deutsche Europapolitik sprach, hat er über die Politik der 360 Grad gesprochen. gesprochen, dass die Deutschen daran interessiert seien, alle europäischen, um sie liegenden Staaten in den europäischen Prozess mit einzubeziehen. Wenn wir das auf die Jugendlichen beziehen, würdest du dann sagen, dass das Interesse der Deutschen an den Nachbarländern, ob das nun Frankreich, Schweiz, Österreich oder Polen ist, ist es ungefähr gleich oder gibt es da große Unterschiede?
Nicht so einheitlich sein. Das hängt natürlich so auch von den Möglichkeiten ab. Die beiden großen Partner sind oder die beiden großen Nachbarländer sind Frankreich und Polen. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit ist so diese Entwicklung, dass Polen jetzt gleich an der zweiten Stelle steht, inwieweit ist das jetzt eine Entwicklung, die jetzt aus sich heraus passiert oder eben auch eine Folge dessen, dass man nun ausgerechnet mit Polen ein deutsch-polnisches Jugendwerk eingerichtet hat und nicht mit den Niederlanden. Das bleibt dann offen. Im Rahmen der europäischen Mobilitätsprogramme kann man dann so an den Statistiken sehen, welche Länder sind so besonders beliebt. Ne? Und das ist auch unterschiedlich und ändert sich über 30 Jahre dann immer auch. Also von daher wird das nicht so ganz leicht zu beantworten sein. Aber man kann doch sehen, dass überall da, wo es tatsächlich auch bilaterale Einrichtungen gibt, dass da auch das Interesse relativ hoch ist. Und es begrenzt sich unabhängig davon aber eben auch nicht nur auf die europäischen Länder, sondern bei den Mobilitäten oder der internationalen Zusammenarbeit von Jugendlichen sind ja auch noch ganz andere Programme dazugekommen, die weit über Europa hinausreichen. Also Freiwilligendienste, die einen dann auch nach Afrika, Lateinamerika oder so führen können. Also das lässt sich, glaube ich, nicht so spiegelbildlich zu dem, was dann mit dieser 360-Grad-These ist, in Übereinstimmung bringen.
Dziękuję bardzo.
Vielen Dank. Anja, wenn wir uns jetzt Kreisau anschauen, eine sehr ähnliche Frage. Wie sieht das aus deiner Perspektive aus als Trainerin, die mit Jugendlichen zusammenarbeitet seit vielen Jahren? Wie hat sich die Einstellung der Polen und der Deutschen zueinander geändert? Das Wissen, für welche Themen interessieren sie sich? Gibt es da irgendwelche Tendenzen? Könntest du von deinem Standpunkt aus etwas dazu erzählen? Vom Standpunkt einer Person, die in Kreisau arbeitet, ausgesehen, ist es sehr schwierig zu generalisieren. Denn wir begegnen sehr unterschiedlichen Jugendlichen. Einerseits sind das Jugendliche aus sehr guten Schulen, aus Großstädten, mit einem großen sozialen Kapital. Andererseits auch Jugendliche aus kleineren Orten, aus Schulen, die weniger Prestige renommiert sind oder wo das Bildungsniveau etwas nicht ganz so hoch ist. Also alle Antworten, die ich hier erteilen würde, würden sehr weit von der Statistik entfernt sein. Sie werden sich sehr auf unsere Realität, auf unsere Bildungspraxis stützen. Also es ist sehr unterschiedlich. Zum Teil haben wir es mit Gruppen zu tun, bei denen das Wissensniveau über das Nachbarland sehr hoch ist. Wir können sehr tiefgehende politische Diskussionen führen, historische Diskussionen. Wir können uns darauf beziehen, was jetzt passiert, auf die Vergangenheit, wie die Vergangenheit das beeinflusst hat, was jetzt zwischen unseren Ländern passiert, auf die Beziehung zwischen unseren Ländern. Andererseits haben wir auch solche Programme, die wir daran anpassen, dass sich die Jugendlichen eher auf der persönlichen Ebene kennenlernen. Also das, was sie mitnehmen sollen aus dem Austausch, das soll die persönliche Überzeugung sein, dass wenn man sich gegenüber etwas Neuem öffnet, gegenüber etwas, was bisher vielleicht als Stereotyp im Kopf war, und da treffen wir einen Menschen. Und ich glaube, das ist das, was sich nicht geändert hat. Also Kreisau ist ein Ort der Begegnung und war immer eine persönliche Begegnung, wo wir auch historische und aktuelle politische Themen hinzufügen. Was die Themen anbetrifft, für die sich die Jugendlichen interessieren, sieht das auch sehr unterschiedlich aus. Wir beziehen uns aber oft auf solche Themen, die uns interessant für beide Gruppen erscheinen. Also Themen, die mit der Ökologie zu tun haben, mit der globalen Erderwärmung. Das sind Themen, die für Jugendlichen in beiden Ländern wichtig sind und das Interesse ist gleich.
Am wichtigsten, dass sie an sich interessiert sind und dass sie mit dem Interesse am nächsten Menschen zu uns kommen. Die Welt verändert sich und die Jugendlichen haben sich auch in den 30 Jahren verändert. Vor 30 Jahren waren wir selbst Jugendliche, aber heute kommunizieren Jugendliche anders. Sie sehen anders ihre Beziehungen zur Schule. Auch anders sehen sie die Beziehung untereinander. Aber diese Neugier ist in ihnen ständig spürbar. Die Neugier am Menschen aus dem anderen Land, die eine andere Sprache spricht. Und das ist etwas, was für alle Gruppen bezeichnet ist, trotz ihrer Vielfalt. Und ja, eine Nachfrage, Anja, wenn es um die polnischen Jugendlichen geht. Kreisau ist ein Ort, an dem der Osten mit dem Westen Europas miteinander verbunden werden. Ja. Die Programme, die ihr anbietet, sieht man einen Unterschied zwischen deutsch-polnischen bilateralen Maßnahmen und jenen, die für Jugendliche aus mehreren Ländern bestimmt sind? Ja, entschieden. Wenn wir ein drittes Land oder das dritte Land hinzufügen, dann erweitert das das thematische Spektrum. Ja, wie sollte ich das am besten sagen? Das dritte Land bringt auch Interesse an anderen Themen oder bringt eine weitere Perspektive hinein. Die deutsche und die polnische Perspektive scheint schon bekannt zu sein. Und wenn das dritte Land hinzukommt, in Kreisach häufig ist das die Ukraine, und dann ist das ein Mehrwert für alle Seiten. Die neue Perspektive auf die Politik, auf die Geschichte, auf die Medien, auf das aktuelle Geschehen, das ist für die Jugendlichen sehr wichtig, sehr wertvoll. Und ich spüre, dass man viel lieber an derartigen trilateralen Maßnahmen teilnimmt. Dankeschön. Emilia, eine Frage an dich. Ich zitiere nochmal eine These von der ersten Diskussion, bei der Kai-Olaf Lang eine Asymmetrie im deutsch-polnischen Verhältnis angesprochen hatte. Das ist häufig Ende der 90er Jahre thematisiert worden. Und Kai-Olaf Lang stellte fest, dass das nach wie vor präsent ist. Ende der 90er Jahre betraf diese Asymmetrie das Interesse am jeweils anderen Land, wie auch die öffentlichen Debatten. Die Deutschen befassten sich mit den Bombardements, mit dem Bombardement von Dresden, mit der Vertreibung, mit den Vertreibungen. In Polen diskutierten wir damals über Jedwabne und Ähnliches. Also eine gewisse Asymmetrie in der öffentlichen Debatte. Wenn wir heute schauen, in welchen Bereichen würdest du nach wie vor diese Asymmetrie ausmachen und wo gehören sie mittlerweile der Vergangenheit an?
Sprache ist, in der ich vor allem gebildet wurde und beruflich arbeite beim Deutschen Polen-Institut. Ja, also ich finde, die Frage ist nicht ohne. Es zieht sich eigentlich durch. Also diese Asymmetrien und die Unterschiede der Wahrnehmung, wenn man eben von der polnischen oder von der deutschen Perspektive spricht, die gibt es wirklich in so vielen unterschiedlichen thematischen Feldern. Du hast jetzt vor allem auf die geschichtlichen, Anja, auch angesprochen, tatsächlich. Das ist auch eine in der Erinnerungskultur auch deutscherseits festgestelltes Faktum, dass es diese Asymmetrie gibt. Zum Beispiel Aleida Aßmann hat dazu auch was geschrieben. Und das ist natürlich auch kein Wunder. Letztlich, wenn man die ehemalige DDR, Ostdeutschland und Westdeutschland nimmt, gibt es das vielleicht teilweise auch. Es ist einfach die Frage, dass wir es mit einem demokratischen System seit eben 30 Jahren etwa zu tun haben und nicht seit sozusagen 45, wobei da ist auch noch vielleicht die Frage, wie schnell Deutschland so grunddemokratisch wurde, aber sagen wir mal, wie es ist. Es ist einfach eine längere demokratische Kultur, gerade in Westdeutschland vorhanden, als in Polen, gezwungenermaßen. Ja? Und damit eben eine unterschiedliche Thematik und Aufarbeitung von geschichtlichen Fragen. Und wenn es ein Beispiel nenne ich jetzt einfach nur, um das jetzt nicht ausschweifen zu lassen, zum Beispiel die Reparationsfragen, wenn die heute in der Politik aufkommen. Das hat auch das deutsch-polnische Barometer als eine der Fragen herausgefunden, die für die Polen an oberster Stelle an Wichtigkeit als Thema stehen und eben bei der deutschen Seite nicht so hoch relevant sind. Dann ist das natürlich auch auf diese unterschiedlichen Fragen der Aufarbeitung der Geschichte zurückzuführen. Aber auch, also wie gesagt, für mich zieht sich das durch, auch in der Asyldebatte, in der Migrationsdebatte, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, auch vielleicht sogar jetzt die aktuellen Abtreibungsdebatten und der unterschiedliche Stellenwert von Religion. Das sind einfach so viele Unterschiede, die in der deutschen und polnischen Perspektive mit unterschiedlichen Wissensbereichen in den jeweiligen Gesellschaften zu tun haben und die man gar nicht richtig verstehen kann, wenn man sich mit dem anderen Land nicht auseinandersetzt, wenn man vielleicht auch nicht in das andere Land reist und sich nicht dafür interessiert, dann kommt man da gar nicht mit, glaube ich. Und das passiert ja, glaube ich, ganz oft in der Medienwelt vielleicht, wenn man sich nicht genügend und ausreichend zeitlich damit auseinandersetzen kann, aber auch in der Populärdebatte und auf dem Stammtisch. Ne?
Dziękuję Ci, Emilio. Waldku, to przejdę...
Danke, Emilia. Waldemar Czachor. Emilia stellt soeben fest, dass man sich einander nicht verstehen kann, ohne sich miteinander zu beschäftigen. Ich frage dich, der du dich ja mit der Kommunikation mit dem Narrativ beschäftigst. Wie verändert sich das Narrativ im Moment über den Nachbarn? In den Medien, in der Bildung? Ich weiß, das sind alles Themen, die man sehr lange diskutieren könnte. Daher auch meine Bitte an dich, nur die Essenz dessen zu zeigen, wie sich das Narrativ verändert. Und wie sich die Kommunikation verändert. Kann man die wichtigsten Elemente irgendwie definieren? Dankeschön und guten Abend. In der Tat, ich stimme mit meinen Vorrednern überein in einer These, die vielleicht nicht revolutionär ist, aber die hervorgehoben werden sollte. Im deutsch-polnischen Dialog, in der gegenseitigen Kommunikation sind wir viel weiter, als wir noch vor 20, 30 Jahren waren. Das ist eine Binsenweisheit, das ist trivial, aber es ist auch positiv. Wir kennen uns heute viel besser als vor 30 Jahren. Es gibt viel mehr Symmetrie als noch vor 30 Jahren, aber Schlüsselmuster, Axiome, Vorbilder der gegenseitigen Wahrnehmung haben sich nicht verändert. Wir kennen uns heute besser. Das heißt, der Durchschnittspole trifft sich häufiger mit der durchschnittlichen Deutschen. Wir sind aufmerksamer bei unseren Bedürfnissen, Erwartungen. Die politischen Eliten sind entsprechend sensibilisiert worden, aber die aus dem 18. und im 19. Jahrhundert fortgesetzten Konstrukte in der gegenseitigen Wahrnehmung haben wir nicht erschüttert. vom Überwinden ganz zu schweigen. Das politische, das kulturelle Narrativ hat zwei Ebenen. Die Makroebene, da denke ich an eine Struktur, die unsere Denkweise prägte. Und das drückt sich in zwei Schlagworten aus. Die polnische Wirtschaft und der Drang nach Osten, selbst wenn sie heute in der öffentlichen Debatte abwesend sind. Sie sind nicht präsent, sie funktionieren nicht mehr. Aber die gesamte semantische Ladung, einmal der Drang nach Osten, also die Angst vor den Deutschen, vor der Hegemonie, das starke Deutschland, das nur dominieren möchte und uns nur kolonisieren möchte, uns als arme Slaven und Slawinnen. Und die polnische Wirtschaft, wonach Polen rückständig, arm und ist. Ja, das funktioniert irgendwo. Unser Bezugspunkt unseres Denkens ist noch sehr stark präsent in unserer Kultur. Wenn wir zum Beispiel die deutschen Medien analysieren, dann erfahren wir, wie die Bürgerplattform und Polen regiert haben. Und dann lag Polen plötzlich in Mitteleuropa. Also Polen und Mitteleuropa, das war eine ständige Verbindung. Polen galt als Vorbild, als vorbildlicher Schüler. Das dominierte in der deutschen Presse. Nachdem PiS an die Macht gekommen ist, hat sich Polen plötzlich verschoben. Ist nicht mehr in Mitteleuropa, sondern gehört eher zu Osteuropa. Ein unberechenbares Land. Also auf der Begriffsebene oder zu der Begriffsebene fügten wir ein Schema hinzu. Professor Orłowski hat in seinem Buch Polnische Wirtschaft geschrieben. Fundament des Konstruktes polnische Wirtschaft ist im 18. Jahrhundert wohlgemerkt, da der polnische Staat oder Polen als Land konnte keinen starken Staatsapparat aufbauen. Und das ganze nationale Gefüge funktionierte nicht und Polen wurde nicht modernisiert, das führte zum Chaos. Dann evoluierte ein bisschen dieser Stereotyp, dieses Vorurteil und heute würde ich zwei Kriterien ausmachen, durch die Polen wahrgenommen wird. Wenn Polen europäischer wird, wenn Polen moderner wird, dann ist alles okay. Dann liegt Polen in Mitteleuropa und wenn man das nicht tut, dann liegt Polen plötzlich in Osteuropa. Und das funktioniert ausgezeichnet. Und das konnte man auch in den Debatten der letzten 15 Jahre sehen, wie verschiedene sprachliche Konstrukte Polen hin und her verschoben haben. Ob das jetzt ein vorbildlicher Schüler war oder ob das ein Partner war oder gar ein strategischer Partner war oder ob das nur ein Partner war, der als fünftes Rad zu den anderen hinzugefügt wurde, das kann man sehr deutlich erkennen. Und da könnte man auch fragen, warum ist es uns in den letzten Jahren nicht gelungen, dieses Konstrukt wenigstens zu erschüttern? Warum funktioniert das weiterhin? Warum fehlen in den deutschen Medien Debatten wie damals bei dem polnischen EU-Beitritt? Ja, früher Artikel über Polen, also ein Leiterwagen, eine alte veraltete Landwirtschaft als rückständiges Land. Ja, und warum ist es uns nicht gelungen? Auf der einen Seite versagte mit Sicherheit die Politik. Da gab es keinen Mut, um gegenseitig die Lehrbücher, die Curricula zu revidieren. Welche Bücher auf beiden Seiten oder welche Bücher auf beiden Seiten einen Dialog verhindern? Und das ist eine große Herausforderung für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, dass man dieses Grundkonstrukt wenigstens erschüttert, dass es ins Wanken gerät. Wir können das abbauen, wir können das in Frage stellen durch Mikroaktionen, wie zum Beispiel Jugendbegegnungen in Kreisau oder in einer anderen Begegnungsstätte. Aber das sind Mikroaktionen und Aktionen für hier und jetzt, während der deutsch-polnische Dialog, die deutsch-polnische Nachbarschaft eine ganz andere Ebene verdienten. Und das, was die Schulbuchkommission bereits in den 70er Jahren getan hatte, das müsste man nun weiter entfalten und ehrlich darüber sprechen, auf welche Bücher wir verzichten, auf welche Inhalte wir verzichten, um Voraussetzungen für einen wirklich sachlichen Dialog zu schaffen. Dankeschön.
Danke für diese Antwort. Hier ist mehrmals das Thema der Rolle von Geschichte aufgetaucht. Waldemar, du hast auch von Büchern gesprochen, von einer Revision der Lektüre auch und historischer Bücher. Ich würde an dieser Stelle die These aus der Debatte zu den deutsch-polnischen Beziehungen anführen wollen, die eine These von Kai Olaf Lang, der festgestellt hat, dass das Problem in der Verständigung zwischen Polen und Deutschland das sogenannte Anerkennungsproblem ist. Das heißt, dass man die gewünschte Rolle im Nachbarstaat anerkennt. Also die Polen wünschen sich, dass die Deutschen sich ihre historische Erfahrung anerkennen, die nicht so anerkannt wird, wie die Polen es sich wünschen würden. Und die Deutschen wollen als gute oder vorbildliche Europäer wahrgenommen werden, als der Stabilisator Europas, der sich darum kümmert, dass die Staaten in den Prozess der Integration eingeschlossen und nicht ausgeschlossen werden. Und sie möchten so wahrgenommen werden. Ich verstehe das wohl richtig, dass nach deiner Aussage du das auch unterschreiben würdest, denn du sagst, dass die Narrative, die in unseren Kulturcodes eingeschrieben sind, die sind nicht verändert worden. Und das fasst das Narrativ zusammen. Ich wollte dich aber nach deiner Arbeit mit Jugendlichen fragen. Du arbeitest als Hochschullehrer im Alltag mit jungen Menschen zusammen. Und ich wollte fragen, wie wichtig ist die Geschichte für junge Menschen, deren Bewusstsein und diese Asymmetrie der Herangehensweise an Geschichte? Und wie erklärst du dir dieses Verhältnis der Jugendlichen zur Geschichte beider Länder? Da haben wir die Frage, du hast die Frage formuliert, wie wichtig ist die Geschichte, wie ist das historische Bewusstsein? Das sind zwei unterschiedliche und sehr schwierige Fragen. In Polen wird eine übermäßige Konzentration oder Fokussierung auf die eigene Geschichte zugeschrieben. Und da ist tatsächlich etwas dran. Der größte Unterschied zwischen Deutschen und Polen besteht darin, dass die Deutschen verstanden werden wollen durch ihre Vision der Zukunft und Polen definiert werden will durch seine Vergangenheit. Das ist historisch bedingt, warum das so ist. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen. Also so, in Polen, nicht nur in Polen, ist das sehr in diese Losung, wir erinnern uns 1944, 1968, 89, wir erinnern uns. Aber ich habe den Eindruck, dass in Polen durch so narrative inszenierungsmäßige Konzentration auf die Geschichte unter der Losung, wir erinnern uns, dass das ganze kognitive Vorgehen der Erinnerung das Wissen verdrängt hat. Was heißt es, dass ich mich erinnere? Ich erinnere mich, Das ist so ein Appell, dass wir uns erinnern sollten. Aha, also wir wissen, dass der Warschauer Aufstand A, wichtig war und B, 1944 stattgefunden hat. Aber wenn ich meine Studenten frage, meine Studierenden, warum erinnern wir uns daran, warum sollten wir uns an diesen Aufstand erinnern und an keinen anderen, da stoße ich auf Probleme. Vor einer Woche hatte ich ein Seminar über Eigennamen und wie und welche, wie Katyn, Westerplatte, Dismar, Reitan und so weiter. Und meine Damen und Herren, im ersten Studienjahr, das heißt, die sind etwa 20 Jahre alt, von der Gruppe, die 22 Personen zählte, wussten nur zwei, was Katyn ist. Das ist irritierend. Auch in dieser Hinsicht, weil es eben Polen ist, das sagt, dass die deutschen Jugendlichen sich nichts wissen würden und sich nicht an Geschichte erinnern würden und so weiter. Wir haben also einerseits Jugendliche, die bestimmte Losungen nutzen können. Wir erinnern uns an die verfemten Soldaten, an den Warschauer Aufstand, da erinnern wir uns hervorragend dran. Wir können dieses kognitive Vorgehen des Gedächtnisses benutzen, aber wir wissen nichts. Die Erinnerung wurde zu einer Alternative zum Wissen. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, welchen Unterschied es gibt zwischen Deutschland und Polen. Deutschland hat aufgrund seiner Vergangenheit sehr schnell angefangen, seine Geschichte zu universalisieren. Das heißt, unser Verbrechen, das deutsche Verbrechen, wir tragen die Verantwortung, wir müssen daran erinnern, dass sich das nie wiederholt. Also wir haben diesen universellen Charakter von nie wieder Krieg. Und das war eine Losung, die eine bestimmte Universalisierung erlaubt hat. Und Deutschland hat heute, was die polnische Seite sehr irritiert, Deutschland ist zu einem moralischen Verwahrer geworden, wie man über die Vergangenheit denken sollte und wie man leben sollte. Und das nervt die Polen, weil die wollen diejenigen sein, die auf dem Thron sitzen und sagen, das geht nicht. Und das machen aber die Deutschen. Und darin besteht ein großer Schmerz der polnischen Eliten. Und die Polen, der liberale Teil der Polen, universalisiert auch die polnische Erfahrung, schöpft aus dieser Erfahrung, aber der andere Teil schöpft daraus nur eine Quelle des nationalen Stolzes. Und da beendet A, der Dialog, B, ein kritisches Denken über sich selbst und seine Umgebung. Und da reduzieren wir alle unsere kognitiven Bedürfnisse auf die Losung, wir erinnern uns und nicht wir wissen es. Und das ist der größte Nachteil der heutigen historischen Bildung. Wir müssen uns wirklich die Frage beantworten, wie sollen wir unterrichten? Und zwar nicht nur in der nationalen Umgebung, sondern in der internationalen Umgebung. Die Geschichte wird weiterhin die Quelle für den Aufbau unserer nationalen Identitäten sein. Aber es sind die Menschen, die Akteure, die verantwortlich sind für Bildungspolitik. Von dort sollten Inspirationen kommen. Wie soll man über die Vergangenheit lernen, um auch in 10, 15 oder 20 Jahren miteinander sprechen zu können? Danke. Vielen Dank. Ich sehe, Emilia Mansfeld meldet sich hier. Bitte sehr.
Ja, ich würde doch total gerne, außer dass ich allem zustimme, noch mal kurz ausführen, was Deutschland in dieser Hinsicht noch ein bisschen davor fortsetzen, was Deutschland in dieser Hinsicht aber auch ein bisschen überzieht und wo es wirklich auch Fehler gemacht hat. Ne? Also es gab einmal seit diesem Universalismus und dann gab es noch diese Singularität des Holocaust, sozusagen, dass das, als das dann zu der Erkenntnis kam und die Aufarbeitung stattfinden konnte, ne? Also 60er, 70er Jahre, weil davor war das ja auch noch nicht so alles möglich. Hat ja auch ein paar Jahrzehnte gedauert in Deutschland. Da war man auch teilweise mit eigenen Verlusten, mit der Vertreibung einem anderen beschäftigt. Dann ging es vor allem aber auch um die Singularität des Holocaust, ne? Und da war auch noch damals noch der Kalte Krieg vorhanden. Und dann hat sich einfach im Laufe der Zeit von deutscher Seite eben die Meinung durchgesetzt, dass es vor allem darum geht, dieses Nie wieder Krieg in Richtung auch Nie wieder Auschwitz umzudeuten, Nie wieder Konzentrationslager. Und da hat sich sehr, sehr viel darauf fokussiert, sicher zu Recht. Aber eben diese Perspektive hilft nicht, wenn es dann um die deutsch-polnische Perspektive geht, weil man ganz oft vergessen hat, dass dann eben dieser Holocaust auch zu großem, großem Maße auf deutschem Boden, Entschuldigung, auf polnischem Boden stattgefunden hat, dass eben etwa die Hälfte der Juden in Polen waren, also polnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und was mir auch sehr wichtig erscheint, ist, dass das dann so eine Meinung gab in Deutschland, dass man eben der Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung war und dann eigentlich schon alles gemacht hat und einfach nichts mehr zu machen ist. Und das ist etwas, wo ich eben aus der Perspektive auch des Projekts, an dem ich arbeite, beim Deutschen Polen-Institut, sagen kann, da hat sich auch eben diese Asymmetrie extrem hat stattgefunden, ja. Und da muss man das wieder zusammenbringen, die Perspektiven. Also da hat sowohl Polen, glaube ich, Dinge aufzuarbeiten, als auch sich damit auseinanderzusetzen. Aber Deutschland hat eben auch noch Hausaufgaben zu machen. Das wollte ich jetzt noch mal nur ergänzen.
Vielen Dank, Emilia. Anja, ich wollte dich noch fragen, wie das aus deiner Kreisauer Perspektive aussieht. Wie reagierst du auf die Aussagen von Waldemar und von Emilia? Einer der wichtigsten Arbeitsbereiche von euch ist historische Arbeit mit Jugendlichen. Also es gibt auch den Mythos des Ortes, an dem ihr arbeitet. Aber ich nehme mal an, das ist nicht der einzige Grund, warum Geschichte ein wichtiges Thema eurer Arbeit ist. Ihr wollt ja die Erinnerung, das Gedächtnis dekonstruieren, die Erinnerung, die sehr schmal ist. Vielleicht könntest du deine Perspektive mit uns teilen. Ja, sehr gern. Die Geschichte ist fast in jedem Programm präsent, das bei uns stattfindet. Das ist die Geschichte von Kreisau. Die spielt natürlich vor einem gewissen Hintergrund, das müssen wir auch noch sagen. Auch wenn wir sehen, dass ein Teil der deutschen Jugendlichen schon eine Ahnung davon haben, was Kreisau ist oder wer die Personen waren, die den Kreisauer Kreis gegründet haben, so ist das in dem polnischen Curriculum nicht vorhanden und kaum einer der Schüler hat jemals von dem Kreisauer Kreis und diesem Ort gehört. Und das ist auch ein Ergebnis der Asymmetrie, von der ihr gesprochen habt. Aber wir sehen auch, wie notwendig das ist, um auf diese Geschichte, vor allem die schwierige Geschichte des Zweiten Weltkrieges, zurückzukommen und die Jugendlichen dazu anzuspornen, darüber zu sprechen. Was wir wahrgenommen haben bei so strikt historischen Projekten, wir beginnen mit dem Moment, dass wir die deutschen und polnischen Jugendlichen darum bitten, dass sie in kleinen Gruppen darüber nachdenken, was für sie die wichtigsten Momente der Geschichte Deutschlands oder Polens sei. Das war der Ausgangspunkt, um die verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen, um zu sehen, was wir in der Schule lernen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt, ob die Jugendlichen irgendwelche gemeinsamen Punkte für die Geschichte Deutschlands und Polens erwähnen werden. Wir haben wahrgenommen, dass die deutschen Jugendlichen viel mutiger sind im Sprechen über schwierige Dinge. Sie haben das aufgearbeitet. Es fällt ihnen nicht schwer zu sagen, mein Groß- oder Urgroßvater hat was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Bei polnischen Jugendlichen sehen wir, dass sie weniger Mut haben, in diese schwierigen Themen hineinzugehen. Dass bei diesen historischen Ereignissen, die polnischen Jugendlichen angeben, oft gar keine Ereignisse vorkommen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir versuchen dahinter zu kommen, woher das kommt. Ob das jetzt Angst ist vor dem sich hineinbegeben in schwierige Emotionen, die aus den Themen kommen könnten, vielleicht persönliche, familiäre Geschichten? Oder ist das doch die Anerkennung? Oder da taucht meiner Meinung nach wieder das Ungleichgewicht auf, dass wir niemanden verletzen möchten. Wir wollen nicht, dass jemand sein Gesicht verliert. Also wir stellen uns das auch als, wir setzen uns das als Ziel, dass wir den Jugendlichen dabei helfen, diesen Mut zu fassen und dass diese Begegnungen in Kreisau nicht nur nett und angenehm sein sollen und wie nett sind wir und wir sollten mal zusammen Musik machen und ein paar Vokabeln voneinander lernen. Es geht darum, tiefer hineinzugehen, weil das, was wir tiefer erleben, das wird uns erlauben, besser in der Zukunft zu sein und besser diese deutsch-polnischen Beziehungen zu konstruieren, dass wir das nicht auf der Ebene von sehr oberflächlichen Begegnungen machen werden. Ja.
Eine Frage, die im Chat gestellt wurde, die Frage von Aurel Dunkel. Welche Projekte im Bereich gegenseitiger Respekte waren besonders effektiv? Sind das historische Projekte oder sind das Projekte, die sich zum Beispiel auf die Zukunft beziehen? Oder hat das überhaupt nichts zu tun mit dem Thema, sondern eher damit, wie sehr ein Dialog im Rahmen eines Projektes möglich ist? Ja, aus meiner Perspektive geht hervor, dass es nicht vom Thema abhängig ist. Nach meinem Dafürhalten ist jedes Thema gut für ein Gespräch, wenn wir das Gespräch auch als Möglichkeit nutzen, Dialog zu lernen, aufeinander zu hören, zu versuchen, die andere Perspektive zu verstehen, als Motivation zur Zusammenarbeit. Häufig gibt es gemeinsam gestellte Aufgaben, die dann gemischte Gruppen umsetzen müssen. Ja, das Lernen der Kooperation, das schafft in uns das Bewusstsein der eigenen Vorurteile, der eigenen Stereotypen und das Bewusstsein dessen, dass wir nicht nur gemeinsam sprechen, sondern auch, dass wir etwas gemeinsam erreichen sollen. Und das verkürzt die Distanz, das nivelliert die Vorurteile, allein schon die praktische Zusammenarbeit oder die praktizierte Zusammenarbeit. Stefan, eine Frage an dich nach der Förderung. Du arbeitest für eine Institution, die internationale Begegnungen und Projekte ermöglicht. Welche Bedeutung haben für euch historische Projekte und welche Themen gelten für euch als besonders wichtig?
Man kann sagen, dass die Frage der gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichte so eins der Themen sind, die sich von Anfang an wie ein Leitmotiv durch die Arbeit des Deutsch-Polnischen Jugendwerks beziehen. Wir haben so thematische Schwerpunkte immer mal wieder ganz unterschiedliche gehabt, berufliche Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also wir haben uns mit ganz unterschiedlichen Themen befasst, aber eins der Themen, die wirklich von Anfang an und immer eine Rolle gespielt haben, war die Frage der gemeinsamen Geschichte. Also das spielt eine große Rolle sowohl in der finanziellen Förderung von Jugendbegegnungen wie auch dem, was wir noch zusätzlich an Beratung, Begleitung, Vernetzung und Fortbildung anbieten. Also es ist schon wirklich ein wichtiges Thema. Das gilt interessanterweise auch insgesamt für die internationale Jugendarbeit, denn es ist ja auch kein Wunder, mit wem hat Deutschland noch so bilaterale Austauschorganisationen. Wenn man sich das ansieht, das ist dann eben mit Tschechien, mit Israel, mit Russland, mit Frankreich, das sind eben auch die Nachbarn, jetzt kommt Griechenland dazu, mit denen es wirklich auch besonders eine besonders schwierige historische Beziehungsgeschichte gibt. Das ist ja auch kein Zufall. In Zahlen lässt sich das jetzt nicht so ganz leicht ausdrücken. Wir haben ein eigenes Förderprogramm, wo es vor allen Dingen um die Arbeit in und mit Gedenkstätten und Erinnerungsorten an den Zweiten Weltkrieg geht. Das sind pro Jahr so etwa 40 bis 50 Programme, die so eine ganz besondere, intensive Qualität haben. Darüber hinaus, und das kann man jetzt auch am Beispiel Kreisau sicher sagen, gibt es natürlich unglaublich viele Programme, die wir fördern, bei denen die deutsch-polnische Geschichte auch eine Rolle spielt, aber nicht unbedingt das Leitmotiv der ganzen Veranstaltung ist. Also das wird in Kreisau kann man kaum eine Jugendbegegnung machen, ohne zu wissen, dass dieser Ort auch irgendeine historische Bedeutung hat. Also es wird immer wieder aufscheinen, auch dann, wenn das Thema der Jugendbegegnung eigentlich ein ganz anderes ist. Also das ist für nach wie vor eine und kontinuierlich ein wichtiges Thema deutsch-polnischer Jugendzusammenarbeit. Und ich glaube auch ein bisschen unabhängig von den allgemeingesellschaftlichen Diskursen. Also Geschichte war auch dann ein Thema in deutsch-polnischen Jugendbegegnungen, wenn das jetzt nicht so stark in der deutsch-polnischen Öffentlichkeit besprochen wurde. Es ist eigentlich immer da gewesen. Und das, was dann eben nur interessant ist, ist, sind manchmal so die, und da würde ich, ich stimme dem, was Waldemar gesagt hat und Emilia und Anna in den allermeisten Punkten völlig zu. Ein weiterer Punkt, der mir noch wichtig erscheint, ist der, dass dann häufig, wenn man diese Asymmetrien sieht und auch diese Defizite, die es gibt, also auch die Defizite, die es gibt in Deutschland, in der Wahrnehmung dessen, was in Polen passiert ist, der Okkupation und so weiter. Wenn man jetzt daraus den Schluss zieht, deutsch-polnische Jugendbegegnungen müssten sein dazu da, diese Defizite, und da könnte man ja auch sagen, die Defizite des Schulunterrichts oder der allgemeingesellschaftlichen Wahrnehmung aufarbeiten. Dann würde man, das wäre eine Zumutung und auch eine Zuschreibung von deutsch-polnischen Jugendbegegnungen, die da nicht hingehören. Und da wäre dann interessant, die Frage zu stellen, ähnlich wie Waldemar sie gestellt hat, wieso sollen sich eigentlich deutsche und polnische Jugendliche gemeinsam mit Geschichte beschäftigen? Geht es dann darum, ein nicht erhaltenes Wissen aufzuarbeiten? Das passiert sicher auch in deutsch-polnischen Jugendbegegnungen, aber das kann meines und unseres Erachtens eigentlich nicht die Aufgabe von Jugendbegegnungen sein. Da ist dann die Frage, was gibt es an sonstigen Bildungsprogrammen, was wird an Erinnerungskultur in beiden Gesellschaften geleistet in dem Kontext? Da wird die Frage des Erinnerungsortes in Berlin eine große Rolle spielen, um da auch eine größere gegenseitige Anerkennung und größeres Wissen herzustellen. Aber für Jugendbegegnungen steht für mich, denke ich, mehr im Zentrum, dass die ja dazu dienen, überhaupt ein Verständnis für das jeweilige andere Land zu wecken. Und da und unter dieser Fragestellung ist dann klar, ich kann als Deutscher Polen nicht verstehen, wenn ich Polen nicht auch als Produkt seiner eigenen Geschichte verstehe. Und umgekehrt. Man kann Deutschland nicht verstehen und auch die deutsche Gesellschaft heute, wenn man sie nicht eben auch versteht als das Ergebnis von einer ganz bestimmten Geschichte. Und das ist es, was in Jugendbegegnungen auch stattfinden kann und auch stattfindet. Und das eigentlich auch unabhängig davon, ob auf dem jeweiligen Projekt, das dann stattfindet, die Geschichte ganz oben drüber steht. Das gibt es auch, diese speziellen Programme, wo man sich ganz intensiv gemeinsam beschäftigt, gemeinsam Gedenkstätten besucht, biografische Arbeit macht. Aber eigentlich wäre es interessanter und neben dieser wichtigen Arbeit zu schauen, was kann eigentlich die deutsch-polnische Jugendzusammenarbeit dazu liefern, das jeweils andere Land, die andere Gesellschaft besser zu verstehen. Und das geht nie ohne Geschichte. Und nie ohne das Anerkennen der jeweils anderen Perspektive. Und das ist eigentlich vielleicht auch der Schlüssel dessen, was Jugendbegegnungen leisten können, überhaupt erst eine Offenheit herzustellen. Die Frage ist ja immer, was kommt zuerst? Müssen wir erst alle mehr über die Geschichte des jeweils anderen lernen, bevor wir miteinander sprechen können? Oder ist es nicht vielleicht auch umgekehrt, dass wir uns erst miteinander begegnen müssen und dann feststellen, im Verlauf dieser Begegnung oder eines Kontaktes, ich verstehe dieses andere Land und dieses Gegenüber, dem ich da gegenüberstehe, ich kann sie eigentlich nicht verstehen, wenn ich sie nicht auch vor dem Hintergrund ihrer Geschichte verstehe. Und das scheint mir auf die Dauer die nachhaltigere, bessere Variante zu sein und auch eigentlich die, die zu, für die Jugendliche und Jugendbegegnungen helfen können. Alles andere wäre eine Aufgabe für den Schulunterricht, für allgemeine Fragen der Erinnerungskultur, und die kann man dann eben auch nicht auf Jugendliche begrenzen.
Dziękuję, Stefan.
Danke, Stefan. Du hast in deinem Statement in Berliner Gedenkort oder Erinnerungsort erwähnt, der die Aufgabe wahrnehmen kann, also die Reduzierung der Asymmetrien und Wissensförderung über Polen. Emilia, du hast das Projekt von Anfang an begleitet, kennst seine Geschichte. Und da möchte ich dich bitten, uns kurz vorzustellen, was geplant ist, was hat der Bundestag vor einem Monat beschlossen, denn es hat sehr viele Konzepte gegeben, sie wurden hier und da verändert. Und da möchte ich dich bitten, kurz zu sagen, was geplant ist. Ist die Initiative generell die Folge eines Bedürfnisses der deutschen Seite oder ist das eine Geste gegenüber der polnischen Seite? Und auf welche Weise kann diese Initiative, kann dieses Zentrum beide Völker zueinander bringen?
Es ist ein sehr interessantes Projekt, bei dem ich mitarbeiten darf. Und ich finde es auch interessant, dass ich mich dem Ganzen eben nicht als Historikerin, sondern als Europawissenschaftlerin und eine Person, die in der Soziologie auch ziemlich viel gemacht hat, nähern darf, aus einer deutsch-polnischen Familie, Vater aus Schlesien, Mutter aus Kołobrzeg, Kolberg, also spannende Region im deutsch-polnischen Kontext. Und tatsächlich spielt das da eine Rolle, was Stefan Erb gerade erzählt hat, also quasi sozusagen das latente Historische war immer irgendwie eine Rolle, so bei mir auch in der Familie, ne? Hat man schon sehr viel mitbekommen, aber eben dann an sich habe ich sehr vertieft mich in diese, ja, eher so Zukunftsperspektiven, und dann komme ich irgendwann doch auch in dem Deutsch-Polnischen dazu zurück, man kommt nicht um die Geschichte drum herum. Und was der Bundestag jetzt beschlossen hat, um es kurz zu machen, am 30. Oktober ist ein Ort des Erinnerns und der Begegnung, mit dem man dem Charakter der deutsch-polnischen Geschichte gerecht werden möchte und zur Vertiefung der besonderen bilateralen Beziehung beitragen möchte. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, du sagst es, also tatsächlich ist da so der Anspruch da, die Versöhnung weiterzubringen. Ich würde mal sagen, so Next Level, so 2.0. Wenn man sich vor allem die Forderungen anschaut, die der Bundestag beschlossen hat, dann wird es nämlich konkret, das wird interessant. Und ich bin ganz dankbar, dass ich da mitarbeiten darf, auch im Deutschen Polen-Institut, und wir da eben vom Deutschen Polen-Institut mit dem aktuellen und dem ehemaligen Direktor immer das Ganze unterstützt haben, weil es sehr spannend ist, das en Detail zu begleiten. Da stellen sich auch noch sehr viele Fragen. Aber wenn man die Forderung anschaut, dann geht es eben darum, dass es ein Ort werden soll, der lebt, der wirkt. Also nicht nur eben ein Denkmal, was die Initiatoren des Projektes angedacht haben. Das Wort Denkmal kommt übrigens gar nicht in diesem Bundestagsbeschluss vor. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine Homepage, die nennt sich Polen-Denkmal. Das ist historisch so gewachsen. Es ist noch offen, inwiefern es dann irgendwie ein Denkmal geben wird, aber es gibt auf jeden Fall einen Gedenkaspekt, einen Aspekt mit den Opfern eben, der Polen sich auseinanderzusetzen an diesem Ort, an einer prominenten Stelle in Berlin, wie es so schön heißt, dann soll es eben darum gehen, das Ganze auch wirklich mit Bildung anzureichern, und zwar auch Dokumentation vor Ort, also Ausstellung ist angedacht, und Bildungsprojekte, also eine lebendige Kultur an Begegnung, an Bildung, auch im Bereich der Jugend, zu betreiben. Das heißt, da sind viele interessante Aspekte drin, auch hohe Ansprüche. Und es wird klar eigentlich, dass es nicht mehr um ein Monument geht, sondern vielmehr um ein lebendiges vielleicht Haus mit vielfachen Funktionen, was eben im Deutsch-Polnischen etwas Neues bewirken soll, was es in dieser Qualität, würde ich behaupten, vielleicht so nicht gegeben hat. Das muss aber dann auch entsprechend mit Mitteln auch unterlegt werden. Das sind einfach noch offene Fragen. Da warten wir natürlich auch auf die weiteren Entscheidungen seitens der Bundesregierung, des Bundestages. Es sind viele, viele offene Fragen, wo wir auch vom Deutschen Polen-Institut, die das Ganze bisher so institutionell immer wieder ein wenig begleiten, auch noch nicht wissen, was alles inwieweit begleiten darf. Klar ist, es darf nicht alles doppeln, was es schon gibt, zum Beispiel beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk in Kreisau, sondern muss eventuell eben Kooperation mit den Kollegen und Kollegen suchen, was ja Sinn macht mit euch auch. Also es darf auch in diesem deutsch-polnischen Kontext nicht einfach sozusagen missbraucht werden. Es muss was Neues schaffen. Und da auch dieses Thema, für was oder für wen ist das? Also es ist tatsächlich etwas, was wir in Deutschland brauchen. Ich möchte hier Paul Ziemiak noch zitieren. Der hat nämlich in der Debatte gesagt, im Bundestag, wir tun es auch für die Polen, wir tun es auch für uns, aber tun es vor allem für die jungen Menschen in Europa und in der Welt. Also diese Zukunftsperspektive, die Zukunft in Blick zu nehmen, etwas aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, aktuell, aber mit dem Ansinnen, dass man eben bestimmte Dinge aufarbeitet und auch diese Polarisierungsprozesse, die es in der Gesellschaft gibt, die es in Polen gibt, die es aber genauso in Deutschland gibt. Wir haben ja eine AfD im Bundestag. Das alles dazu möchte man einen Beitrag leisten, im bilateralen Verhältnis durch so einen Ort zu Dialog, zur Begegnung und zu neuen Erkenntnissen zu kommen, die hoffentlich die Gesellschaften und die Menschen einander näher bringen. Also sehr, sehr hohe Ansprüche und spannende Aufgaben.
Vielen Dank, Emilia. An dieser Stelle kann ich nur viel Erfolg wünschen bei der weiteren konzeptionellen Arbeit zu dieser Initiative. Wir haben jetzt viel über Geschichte gesprochen. Hier würde ich mal einen Punkt machen wollen. Und in der Zeit, die uns noch geblieben ist, möchte ich, dass wir ein wenig zum Thema Polarisierung der politischen Bildung kommen. Und ich beginne mit einer These aus der Debatte über die Polarisierung oder mit der Einführung, in der die Moderatorin festgestellt hat, dass die Polarisierung als solche etwas ganz Normales sei, weil es ohne Konflikt keine Entwicklung gäbe. Die Diskussionsteilnehmer haben festgestellt, dass grundsätzlich die deutsche Seite weniger polarisiert sei als die polnische. Und als Begründung gab man an, dass man in Deutschland eine hohe Sensibilität dem gegenüber habe, wozu Ideologien führen können, die ausschließen. Es gäbe eine große Sensibilität gegenüber dem gemeinsamen Wohl und gegenüber dem Aufbau von Konsens. Emilia, eine Frage an dich. Siehst du das genauso? Wenn du dir junge Menschen ansiehst, wo siehst du Trennungslinien unter jungen Menschen? Hat die Pandemie da etwas geändert?
Ich denke, es ist eher eine Frage tatsächlich von gebildeten Schichten, weniger gebildeten Schichten, wenn man von Schichten überhaupt sprechen soll. Also Schichten ist ja auch etwas Konservierendes, das möchte man eigentlich heutzutage vermeiden. Im Endeffekt geht es darum, ich denke, Pluralismus, Diversität, als ein Teil der Gesellschaften, der modernen, aufgeklärten Gesellschaften, liberalen Gesellschaft, einer freiheitlichen Gesellschaft, demokratischen Gesellschaft zu begleiten, begreifen und lernen, damit umzugehen. Und das schafft man nicht, indem man Diversität und Pluralität, indem man sie verneint oder versucht zu verdammen. Ich glaube, das weckt nur Revolution. Und auch die jungen Menschen, die bei Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, die nach wie vor wahrscheinlich im Internet in diesem Bereich tätig sind. In Pandemiezeiten ist es, glaube ich, viel schwieriger, in diesem Bereich tätig zu sein. Glaube ich, die werden auf Dauer das nicht hinnehmen, dass man soziale und ökologische Ressourcenüberstrapazierung betreibt. Und ich glaube, das ist Deutschland wie Polen weit eine Frage von Menschen, von jungen Menschen, eine wichtige Frage für junge Menschen, wie man damit auf Dauer umgeht. Und ich glaube, das ist eine der Kernfragen auch für die Zeit nach der Pandemie. Aber die Pandemie ist so eine schöne Blaupause, um sich diese Fragen zu stellen. Das ist eine schwere Frage, aber ich versuche mal so ein bisschen zu philosophieren. Ich denke, es gibt jetzt eine interessante Studie auch, dass der Stress und, also in Deutschland, dass der Stress für Jugendliche sehr groß geworden ist in der Pandemiezeit von der Hamburger Universität. Das heißt, Ängste kommen hoch, Depressionen steigen, auch in Silicon Valley, also diese digitale Welt, die wir betreiben, sie bietet einfach viele, viele Fragen für Jugendliche und auch die Frage der Wachstumsfixierung, wie ich es nennen würde, ohne ökologische und soziale Anpassung oder ja, Sinnhaftigkeit dauerhaft, macht es, glaube ich, notwendig, wie Maya Göppel beispielsweise sagt, gerade für Jugendliche, die Fragen des Warum und wie kann es weitergehen und wie weit kann das alles so gehen, zu stellen.
Vielen Dank, Emilia. Waldemar, auch in der Frage an dich möchte ich die bittere Diagnose zitieren, die bezüglich Polen in der Polarisierungsdebatte aufgetaucht ist. Die bittere Diagnose der Kondition der Polen. Da war die Rede davon, dass die Polen ein Problem haben mit den Begriffen Gesellschaft, Solidarität. Man zelebriert nur die guten Seite, die Defizite werden abgelehnt oder sie werden als Grundlage des Dialogs doch gesehen, dass die Polen so einen Triumphalismus zutage fördern, dass man selten Erfolg misst und dass man die Identität in den Kategorien von wir und sie, das heißt in den Kategorien von Feinden sieht und dass wir als Polen die Streitigkeiten nicht zugunsten von allen entscheiden können. Das ist in der Debatte aufgetaucht. Jetzt die Frage an dich, bist du mit dieser Diagnose einverstanden? Und ist das ein Ergebnis der fehlenden politischen Bildung der letzten Jahre, dass man in den vergangenen Jahren diesem Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat? Und besteht die ganze Hoffnung in jungen Menschen? Ja, mit der These von Basil Kerski bin ich zum großen Teil einverstanden. Die sind radikal und bezieht sich nicht auf die ganze polnische Gesellschaft. Ich würde sagen, ich bin soweit damit einverstanden, dass ich diese Eigenschaften dem Diskurs zuschreiben würde, der heute die staatlichen Medien beherrscht oder das polnische Parlament, den Sejm. Das ist der Teil der polnischen Regierenden. Also das würde ich eher diesem Teil der polnischen Gesellschaft zuschreiben, diese Merkmale. Ich bin der Meinung, dass es in Polen sowohl Personen gegeben hat, wie zum Beispiel Professor Bartoszewski, die imstande waren, nach Win-Win-Situationen mit verschiedenen Partnern zu suchen, größeren, kleineren, schwächeren, stärkeren Partnern. Und es gab auch Parteien, die imstande waren, viel effektiver als die heute regierende Partei, aus der polnischen Erfahrung des Solidarność eine Marke aufzubauen, die wunderbar funktionierte im internationalen Raum, politischen Raum. Das ist die Antwort auf die Auf deine erste Frage, wie weit ich mit der Diagnose einverstanden bin oder der These von Basil Kerski, wenn es um die zweite Frage geht, wie weit das, was Basil Kerski so radikal benannt, ist ein Ergebnis der fehlenden politischen Bildung sei. Natürlich, doch, das ist ein Ergebnis von verdammten Vernachlässigungen, die sehr stark waren. Belegen wir mal, wenn wir darüber nachdenken, wie woraus das Kabinett jeder polnischen Regierung besteht, das ist, funktioniert ja nicht nur in Polen. So, am wichtigsten ist der Außenminister, der Innenminister, dann das Verteidigungsministerium und so weiter. Bildung und Kultur kommen ganz am Schluss. Ah, da fehlen uns noch die Frauen, dann müssen wir noch aus der Partei jemanden nehmen für die Frauen. Und so ist das immer, nicht nur in Polen. Das ist nie, aber ich kenne keinen Bildungsminister, der sagen würde, wow, ich bin Bildungsminister. Seit 1990, vielleicht war Professor Samsonowitsch eine Ausnahme, aber die meisten Bildungsminister in den 30 Jahren, das waren durchschnittliche Individuen ohne Einfluss und ohne Idee für die polnische Bildung. Und es fehlte immer an Geld, man musste ja Panzer kaufen und alles Mögliche. Es fehlt immer an Geld für Bildung und Kultur. Und jetzt, wo es Geld gibt, da haben sich die Prioritäten verändert. Das Problem besteht darin, dass Polen und nicht nur Polen auf irgendeine Weise die Bildung vernachlässigt hat. Ich verstehe, dass es Länder gibt, die sehr viel Erdöl und Gas haben und sehr viele andere Ressourcen und die sagen, können wir überleben, weil wir unser Bruttoinlandsprodukt produzieren können. Aber solche Länder wie Polen, die eine ähnliche geopolitische Situation haben, aber auch wenn es um unsere natürlichen Ressourcen geht, da haben wir verhältnismäßig wenig. Also müssen wir in Bildung und Innovation investieren, um auf diese Weise durch Innovation das Bruttoinlandsprodukt anzutreiben. Und der gesellschaftliche Wert ist Gegenstand unserer Reflexion. Und ich habe den Eindruck, dass einerseits es eben ernstzunehmende Vernachlässigung auf der polnischen Seite gab und außerdem gab es einen Paradigmawechsel im Bildungsbereich überhaupt, also der Übergang vom Wissen zur Kompetenz. Das heißt, ich brauche nicht zu wissen, es ist wichtig, dass ich diskutieren kann, Argumente finden kann und zu einer Schlussfolgerung komme. Oder ein polnisches Beispiel, wichtig ist, dass ich mich erinnere. So sind wir in einer etwas schwierigen Situation. Da fehlen uns ein wenig die Inhalte, da fehlt das Fleisch. Wir möchten aus irgendwas was zu essen machen, wir können das und wir haben keine Produkte. Und ich finde, dass nicht nur die polnische Gesellschaft hier enttäuscht hat. Also natürlich gibt es in Polen keine Bundeszentrale für politische Bildung. So eine Institution, eine solche Agentur gibt es nicht. Es gibt andere, kleinere, die weniger wirksam sind. Es ist das Institut für Nationales Gedenken, das jahrelang hervorragende Bücher hervorgebracht hat, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch pädagogisch gesehen, veröffentlicht und verteilt hat. Aber wir sehen auch in Deutschland die Situation seit so vielen Jahren. Es gibt die Bundeszentrale für politische Bildung. Jedes Bundesland hat seine Landeszentrale für politische Bildung. Aber bestimmte Phänomene, die die ganze Welt betreffen, samt Amerika, haben auch Deutschland betroffen. Also die Kategorie der Postwahrheit, der Populismus, die Polarisierung, wir sie. Da sind bestimmte Erscheinungen, die es in der Politik immer gegeben hat, aber in dem Ausmaß, das wir jetzt kennen, nicht nur in Polen, sind sie etwas Neues. Sie sind meiner Meinung nach nur entstanden, weil es da eine Lücke entstanden ist im Wissen, was der Zweite Weltkrieg gewesen ist, was die Geschichte des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Das hat gefehlt. So wie Emilia eher negative Folgen der Pandemie angefügt hat. Die sind sehr ernsthaft und sie sind nicht nur in Deutschland zu sehen, in jedem Land sind sie zu sehen. Aber ich sehe, dass für meine Studierende das eine Generationserfahrung ist. Das wird sie verbinden, das wird sie neu definieren, so wie für mich das Jahr 1989 war oder 2004. Das war die Überwindung von etwas. Und wenn man drumherum, also von uns aus, die wir an Schulen, an Hochschulen, in der Politik arbeiten, wenn man das nutzt, das heißt, wir verlassen etwas Schwieriges, wir sind damit zurechtgekommen. Da sehe ich eine gewisse Chance darin, wir sollten uns an der Freiheit erfreuen. Wir sollten uns an die neu definierten Grenzen freuen und uns darüber freuen, dass wir unseren Nachbarn treffen können, ob den Novak, Kowalski oder Müller heißt. Da kommt eine Freude auf, die in den letzten 5 Jahren gefehlt hat. Denn es war also selbstverständlich und natürlich, dass es diese Freude, die wir haben, so routiniert war, dass man keine Lust mehr hatte. Und ich würde gern in der Pandemie die Chance sehen, diese Dynamik umzudrehen. Vielen Dank.
Dziękuję, Waldku. Aniu, teraz zwrócę się do Ciebie i przywołam znowu tezę, czy też wypowiedź.
Ania, jetzt wende ich mich an dich und zitiere nochmal Basil Kerski, der festgestellt hatte, dass die Demokratie den Menschen so viele Möglichkeiten geben sollte, wie viel sie für ihre Entwicklung brauchen. Demokratie schafft Pluralismus, der aber schwer ist zu managen, wo man verschiedene Traditionen miteinander verbinden muss. Mit Schwierigkeiten zurechtzukommen, ist ein Fundament der Demokratie. Damit gehen andere Fertigkeiten einher, Akzeptanz, Diskussionsfähigkeit. Und das kann man alles lernen. Das ist auch etwas, was Gegenstand eurer Arbeit ist. Und meine Frage ist, inwieweit seid ihr effektiv darin? Inwieweit seid ihr Impulsgeberinnen, zum Beispiel für die schulische Bildung? Inwieweit kooperiert ihr mit der schulischen Bildung? Stefan sprach davon, dass die Jugendbegegnung kann die formelle Bildung nicht ersetzen, sie höchstens ergänzen oder Impulse geben, um sich mit den Nachbarn zu beschäftigen oder mit anderen Themen. Ja, das wäre die Frage an dich und natürlich auch die Pandemie. Was heißt das für euch und für eure Arbeit? Wie wir mit Jugendlichen arbeiten, versuchen wir zu zeigen, dass der Konflikt wichtig ist, dass er notwendig ist und dass wir auf dieser Grundlage lernen. Wir begleiten die Gruppe durch den ganzen Prozess der Begegnung und wenn wir wissen, dass die Begegnung zu kurz ist und die Konfliktphase ausgeschlossen ist, dann wird es auch keine tiefere Integration geben. Dann warten wir, dass der Konflikt ausbricht, um ihn zu überwinden, um zu zeigen, dass man damit fertig werden kann. Das kann ein personeller Konflikt sein, aber es kann auch ein Konflikt über ein Thema sein. Auch innerhalb der polnischen Klasse kann es Polarisierung geben. Innerhalb der deutschen Klasse kann es eine Polarisierung geben oder die Polarisierungen gesellen sich eine zu anderen. Und wir nutzen den Konflikt, um zu lernen. Ja, ich weiß, dass Jugendliche in einer schwierigen Situation sind. Wir leben in einer medialen Zeit der Fülle von Informationen. Etwas, was uns früher erspart geblieben ist, da fiel es uns einfacher, uns zurechtzufinden. Es war auch leichter, sich seine eigene Meinung zu bilden, denn es war viel weniger um uns herum, was uns ständig bombardiert. Deswegen versuchen wir zu zeigen, dass die Vielfalt der Meinungen, Vielfalt der Menschen etwas Natürliches ist, dass man das akzeptiert, dass man sich dem Gegenüber öffnet, dass man die Arme aufmacht und das aufnimmt, statt dass wir uns sie zu suchen, dass etwas besser oder schlechter ist. Nein, das existierte, das ist da. Und das ist in unserer Gruppe, mit der wir nun zu tun haben, das ist vorhanden und das gilt es zu akzeptieren. Das ist natürlich schwierig. Das erfordert viel mehr Arbeit und das erfordert auch mehr von den Jugendlichen. Aber wir lassen sie auch erfahren, dass sie Einfluss haben auf das Geschehen. Und das ist die Quintessenz dessen, was sie erleben können. Dass wir etwas sagen, das ist das eine. Aber das, was sie in der einen Woche in Kreisau erfahren, also die Erfahrung der Demokratie, die Möglichkeit, etwas entscheiden zu können. Denn wenn sie aus einem Zusammenhang kommen, wo sie nichts zu sagen haben, wo man ihnen offene Fragen, Entscheidungsfragen stellt, keine offenen, dann wissen sie nicht, was sie antworten sollen. Und hier haben sie die Möglichkeiten, sie wagen es, sie entscheiden. Und dann wagen sie es uns auch zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Und dann schlagen sie etwas anderes vor und spüren, dass wir den partizipatorischen Ansatz erlauben, dass wir versuchen, Partnerinnen und Partner zu sein in dem Prozess ihrer Bildung, im Prozess ihrer Erfahrung. Wir wollen nichts aufoktroyieren. Natürlich im Bewusstsein dessen, dass das, was Jugendliche innerhalb dieser Woche erfahren, das ist nur ein kleines Körnchen, etwas, was viel Freude schafft. Ja, aber wir können nicht immer überprüfen, was damit weiter an der Schule passiert. Das versuchen wir dann zu verlängern in unserer Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern. Ja, denn die Demokratie entfaltet sich auch dadurch, dass wir um uns herum Menschen sehen, die so demokratisch offen sind. Wir laden Lehrkräfte ein, auch Mitarbeiter der Jugendhilfe aus anderen Zusammenhängen, damit sie bei uns erfahren können, wie man so demokratisch mit Jugendlichen im Alltag arbeiten kann. Das sind Kurse, Seminare, Trainings, die wir anbieten. Ja, das sind auch nicht immer Methoden, die wir selbst ausgearbeitet haben, denn wir ziehen von überall heran Dinge, die uns selbst inspirieren, die uns selbst gefallen haben. Also wir berufen uns nicht immer nur auf den Dialog, auf den Kreisauer Kreis, auf den Dialog der demokratischen Opposition in Polen und Mittelosteuropa. Nein, wir arbeiten auch mit Beispielen aus Israel, aus Südafrika, aus den Niederlanden. Wir versuchen, mit einem breiten Fächer zu arbeiten, damit jede Lehrerin, Lehrer etwas für sich finden kann, was sie in ihren Alltag mitnehmen können, um Jugendliche in dem Gefühl zu erziehen, dass Demokratie möglich ist und dass sie sich auch lohnt. Dankeschön, Anna. Und die letzte Frage dieser Debatte richte ich an Stefan. Und zwar in deinem Schlusswort sozusagen. Wenn du die wichtigste Herausforderung nennen möchtest für Jugendliche in Europa und was in alledem verändert die Pandemie, deine persönliche Sicht der Dinge, und auf welche Weise Häuser wie Kreisau, das DPI, jungen Menschen helfen können, mit diesen Herausforderungen fertig zu werden. Ja, jede Krise birgt auch in sich eine Chance. Und worauf beruhen die Chancen der Pandemie?
Ja, große Fragen. Ich weiß nicht, ob ich da so eine allgemeine Antwort darauf haben will. Also ich fange mal mit der aktuellen Situation, der Pandemiesituation an und knüpfe an das, was Waldemar Czachur gesagt hat. Ich glaube auch, dass das Potenzial hat zu so einer Generationenerfahrung. Ob das dann positiv oder negativ oder wie sich das dann wendet, dafür ist es vielleicht noch zu früh, das zu zu sagen, aber wenn man jetzt selber als jetzt schon etwas älterer Mensch dann sagen wir mal so die Zeit sieht, dann denkt man, na ja, das ist ein Jahr oder anderthalb, da ist alles ein bisschen anders und hinterher wird es schon wieder besser. Das ist natürlich für Leute, die 16, 17, 18 sind und wo das eine Zeit ist, wo Kontakte mit Gleichaltrigen eine unglaublich große Rolle spielen, ist das natürlich im Vergleich eine viel größere Zeit und auch ein viel härterer Einschnitt. Und gleichzeitig zu wissen, dass man selber jetzt so rein medizinisch davon nicht so stark bedroht ist wie alte Menschen, aber es verändert doch, sagen wir mal, so die Lebenswelt sehr. Und ich würde mich jetzt nicht trauen, eine Prognose darüber abzugeben, was das dann hinterher ist. Aber dass das so die Chance hat, irgendwie so etwas wie ein Generationenerlebnis zu sein, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich meine, man kann ja nur hoffen, dass das, was vielleicht vor 10 oder 15 Jahren mal so eine Generation Europa gewesen ist, jetzt nicht eine Generation Corona wird. Oder wenn, dann vielleicht auch in dem positiven Sinne. Chancen, da würde ich mich jetzt mal begrenzen auf die Arbeit, die wir hier im Deutsch-Polnischen Jugendwerk machen und vielleicht auch andere, die jetzt so in der Bildungsarbeit tätig sind. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein Zwangskurs oder eine Zwangssituation einer schnellen Digitalisierung der eigenen Angebote. Weil man eben alles andere nicht machen kann, ist man gezwungen, wie wir es jetzt ja im Moment auch gerade hier tun, in dieser Debatte, alles das an Kommunikation, Gespräch, Dialog, was man hat, in einen anderen Raum, in den virtuellen Raum zu verlegen. Und manches davon kann vielleicht auch noch hinterher von Interesse sein, auch bei deutsch-polnischer Zusammenarbeit. Also ich könnte mir vorstellen, es wird vieles in der Kommunikation verändern, ohne genau zu wissen, was das ist. Aber vielleicht wird es manche Elemente geben, von denen man sagt, okay, die sind so hilfreich, dass wir sie auch in Zukunft noch gewinnbringend nutzen können. Das wird es bestimmt geben. Wenn es um die Herausforderungen für junge Leute geht, ja, das ist wirklich ein sehr großes Feld. Also manches ist schon angesprochen worden. Zum einen sind es sicherlich die großen Themen, die alle beschäftigen. Also wie geht man um mit dem demografischen Wandel? Wir haben das mal uns angesehen für Deutschland und Polen bei den jungen Menschen, die wir fördern können. Und das ist zum Teil dramatisch. Also wie viel weniger Jugendliche es in Polen jetzt gibt als noch vor 10 Jahren. Also der demografische Wandel wird sicher eine Rolle spielen. Die Fragen von sozialer Ungleichheit, die Fragen von Digitalisierung, von Migration, jeweils in der unterschiedlichen in unterschiedlichem Ausmaß in Deutschland und Polen. Und bedingt dadurch eben auch so, dass das ist sicher eine Herausforderung mit dieser super komplexen Welt, in der sich alles ständig ändert und die Herausforderungen sich ständig ändern, damit fertig zu werden. Das ist, glaube ich, für junge Leute eine Riesenherausforderung, die vielen Fragezeichen, die da einfach offen sind. Die Erfahrung auch, und das verbindet vielleicht so diese ganze Klimadiskussion mit der aktuellen Pandemiesituation, so die Erfahrung, das, was ich jetzt tue, hat in der Zukunft irgendeine konkrete Wirkung. Also beim Klima, so das Herunterbrechen auf die Verantwortung und die Möglichkeiten des Einzelnen. Also alles das, was ich jetzt mache, ohne dass ich es vielleicht sofort merke, hat aber wahrscheinlich einen Einfluss auf das, was passiert. Das könnte auch so ein etwas Verbindendes sein. Aber ich glaube auf jeden Fall, es wird einen großen Bedarf an Orientierung geben. Und vielleicht in Bezug nochmal auf die Digitalisierung, da liegen eine ganze Menge Chancen, aber es liegen auch ein paar Herausforderungen da drin, weil wenn man die ganze Welt so auf Knopfdruck virtuell haben kann, dann kann das natürlich auch dazu führen, sie dann auch nur noch da haben zu wollen und sie sich ansonsten, die Welt sich ansonsten fernzuhalten, weil man dann eben nicht aus der Komfortzone raus muss. Es führt tatsächlich zu so einem Informationsüberangebot, wo es immer schwieriger wird, dann vielleicht auch für alle Menschen, nicht, das geht vielleicht nicht nur für Jugendliche, festzustellen, was ist eigentlich die Information, die jetzt wirklich wichtig für mich ist, auf die ich mich verlassen kann. Und es führt auch dazu, und da kommen wir wieder zu der Polarisierung von Gesellschaften, dass natürlich das Internet zur Blasenbildung beiträgt. Also ich nehme nur noch das wahr und ich bekomme nur noch die Antworten, die mir passen. Ich bekomme nicht mehr die Antworten, also weil ich nur noch mit den Menschen irgendwie in einer Internetblase bin, die ähnlich denken wie ich, bekomme ich auch nur noch die Informationen, die zu dieser, die zu dieser Meinung, die ich schon habe, passen. Und internationale Jugendbegegnungen oder internationale Kontakte sind da natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Gegengift, wenn sie denn wieder möglich sind. Man braucht sie unbedingt, weil das von allen Menschen, aber auch von jungen Leuten verlangt, tatsächlich aus dieser Rolle des Konsumenten herauszutreten. Es gibt ihnen die Möglichkeiten, sich neu und auf einer ganz anderen Bühne nochmal zu selber kennenzulernen. Vielleicht auch Dinge und Eigenschaften an sich selbst zu entdecken, die man normalerweise im Schulalltag nicht hat. Sich tatsächlich mit anderen Menschen zu konfrontieren und sich darauf einzulassen, dass sie auf viele Dinge, sei es Geschichte, Politik und so weiter, eine andere Einstellung haben. Also ich glaube, die Herausforderung, von den Herausforderungen gibt es ganz viele und die kann man natürlich nicht alle nur mit internationalen Jugendkontakten beantworten, aber ich glaube, dass sie doch bei vielen dieser Herausforderungen, wenn nicht Antworten geben können, dann aber Gelegenheiten bieten können, ein Verhalten oder ein Leben einzuüben, dass es leichter macht, Polarisierung zu überwinden und vielleicht auch Mut zu bekommen, sich den Herausforderungen zu stellen.
Danke, Stefan, für dein Statement. Ich danke euch allen für die Teilnahme an dieser Debatte. Danke, dass ihr mit uns eure praktischen Erfahrungen aus den deutsch-polnischen Beziehungen geteilt hattet. Mit diesem Satz übergebe ich zurück an Michael Kwas. Bitte schön. Ja, auch
von meiner Seite im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung herzlichen Dank für die wirklich sehr inspirierende, das sehr inspirierende Gespräch heute Abend. Für uns als Konrad-Adenauer-Stiftung war dieses Thema heute close to home, wie das der Amerikaner sagen würde. Es hat sehr viele Themen, die uns auch beschäftigen, berührt, als deutsche Institution seit mehr als 30 Jahren in Polen tätig, sind das natürlich Herausforderungen, die wir auch in unserer täglichen Arbeit spüren, wahrnehmen, ob das Polarisierung ist oder ob das die Frage ist, wie diesen Dialog führen, was die kritischen Fragen, ja, die der Waldemar angesprochen hat, was das angeht, kritische Fragen zu stellen und sich auch unbequemen Themen zu nähern. Das ist für uns Teil unserer täglichen Arbeit und ich fand es wirklich sehr schön, das heute aus verschiedenen Perspektiven gespiegelt zu bekommen und fand die Debatte deswegen auch für unsere Arbeit sehr, sehr inspirierend. Und ich finde, das schließt auch sehr schön den Kreis unserer Debattenreihe, die, wie das schon am Anfang angeklungen ist, mit dieser Veranstaltung heute zu Ende geht. Wir haben, als wir am Ende des Sommers überlegt haben, mit Robert Jurek, dem ich jetzt auch hier noch danken möchte, der ist verschwunden, also man sieht ihn nicht mehr, aber er ist noch da, da ist er, haben wir überlegt, was wollen wir machen in dieser herausfordernden Zeit, welchen Themen wollen wir uns widmen und haben dann gesagt, gut, wir besinnen uns auf das, was unsere Institution ausmacht, nämlich diese Werte, offener Austausch, offene Diskussion, wertegebundener Dialog und ich fand es heute sehr schön, dass man eben, das hat genau das eben ausgedrückt, was wir mit dieser Reihe erreichen wollten. Ich möchte auch den Dolmetscherinnen heute Abend danken, die wieder möglich gemacht haben, dass wir uns so gut verstehen konnten. Und das, wie gesagt, war die letzte Veranstaltung dieser Reihe in diesem Jahr. Und mal schauen, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ich lade Sie ein, die Internetseiten, Facebook-Seiten der Stiftung Kreisau für europäische Verständigung immer mal wieder aufzumachen, aufzurufen, zu schauen, was die Kolleginnen und Kollegen da bereithalten. Und natürlich auch die Facebook- und Internetseiten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mir bleibt nicht viel mehr übrig, als Ihnen noch einen schönen Advent zu wünschen. Ein geruhsames Ende dieses doch sehr außergewöhnlichen Jahres und auf ein Wiedersehen, ob in Kreisau, Potsdam, Berlin oder Warschau, dann im nächsten Jahr 2021. Damit verabschiede ich mich. Do zobaczenia.
Papa, tschüss.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, pa.